Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Heute zur juristischen Aufarbeitung des Genozids an den Owa, Herero und Nama. Deutsch-Südwestafrika hieß eine der vielen Kolonien Deutschlands, die von 1884 bis 1915 bestand. Teile der kolonisierten Bevölkerung wehrten sich gegen die systematische Gewalt, die dort herrschte. Daraufhin verübten Deutsche im heutigen Namibia einen Völkermord an den Owa, Herero und Nama. Zwischen 1904 und 1908 wurden Zehntausende Menschen getötet. Bis heute wirkt sich der Völkermord negativ auf die Gruppen der Owa, Herero und Nama im heutigen Namibia aus. Die Nachfahren sind wirtschaftlich und politisch benachteiligt und fordern deshalb von Deutschland seit Jahrzehnten eine ernsthafte Anerkennung des Genozids und Konsequenzen wie Entschädigungszahlungen. Diesem Kampf, der auch juristisch geführt wird, widmet sich die Publikation Der Prozess, wie der deutsche Völkermord an den Owa, Herero und Nama nicht vor Gericht kam, verfasst von Christiane Bürger und Sarah Rausch. Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der Koordinationsstelle Wissenschaftliches Erbe in Thüringen. Ihr hört eine Sendung von Radio Korax Halle.
In eurem Heft Der Prozess, wie der deutsche Völkermord an den Owa, Herero und Nama nicht vor Gericht kam, geht es, so würde ich sagen, um nichts Geringeres als die Frage von Recht und Gerechtigkeit. Recht und Gerechtigkeit in Bezug auf koloniale Gewalt, die von Deutschland ausging, gegenüber eben den Owa, Herero und Nama, dem Genozid. Und bevor wir darauf im Detail gucken, gibt es eine sehr interessante Feststellung in diesem Heft und die lautet, dass es bisher noch kein erfolgreich geführtes Gerichtsverfahren, keine juristische Aufarbeitung von kolonialen Verbrechen überhaupt gibt. Und diese Feststellung hat mich doch erstmal irritiert, auch wenn ich jetzt gar nicht wusste oder im Kopf hatte, einen Gerichtsprozess, der das vielleicht widerlegen würde. Aber ob der Dimensionen der kolonialen Gewalt, war ich dann doch erschrocken, dass es quasi nie einen Prozess, eine juristische Aufarbeitung weltweit gegeben hat. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal den Kontext schildern.
Das hat tatsächlich was mit juristischen Verfahrensweisen zu tun, zuvorderst. Es ist tatsächlich schwierig für die Nachfahren, die ja selber nicht mehr unmittelbar betroffen sind, solche juristischen Prozesse anzustreben und auch durchzuführen. Und es gibt zwei Prozesse, einmal Überlebenden des kenianischen Unabhängigkeitsbewegung in Kenia, die es geschafft haben zu klagen. Allerdings sind das tatsächlich auch die Überlebenden gewesen, die gegen Großbritannien einen Prozess anstreben konnten. Und der zweite Fall, da ging es einen Prozess gegen die Niederlande. Da war es Indonesien und beziehungsweise Witwen aus Indonesien, die also auch unmittelbar betroffen waren. Aber diese Fälle, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts abgespielt haben oder auch Ende des 19. Jahrhunderts, da ist sozusagen die juristische Problemlage, dass da ja zwei, drei Generationen bereits verstrichen sind. Und das schließt das Recht sozusagen aus, solche Fälle.
Man muss die historische Entwicklung auch der Entstehung des Völkerrechts, des internationalen Völkerrechts betrachten. Das heißt, zu der Zeit, als gerade wirklich also der Kolonialismus ja seine Hochphase erlebt hat, und davon reden wir ja hier auch, als der Völkermord an den Owa, Herero und Nama stattgefunden hat, da entwickelt sich ja auch erst langsam das Völkerrecht. Und deswegen muss man dieses Völkerrecht auch sozusagen unter diesen kolonialen Entstehungsvoraussetzungen heraus betrachten, ne, die dem zugrunde liegen. Und oft hat man das nämlich für die Kolonialgebiete so begründet, dass dieses Völkerrecht, was in Europa entstanden ist und was halt sozusagen auch in dem Verständnis auf die europäischen Staaten angewendet wurde, dass man das halt ausgeklammert hat für die Kolonialgebiete. Also zu sagen, ne, das sind sozusagen diese ganzen kolonialen Vorstellungen von, das ist unbewohntes Land, damit können die Europäerinnen machen, was sie wollen. Und aus dieser Perspektive, und das ist auch der Grund, der von der Bundesregierung ja bis heute angewandt wird, wird gesagt, dass sozusagen der Völkermord zur damaligen Zeit, als er stattgefunden hat, eben nicht illegal gewesen ist, weil diese ersten völkerrechtlichen Bestimmungen, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt worden sind, die hat man nicht auf diese Kolonialgebiete angewandt. Und das ist so ein Grundproblem, was auch bis heute in die Gegenwart fortführt, dass also koloniale Logiken auch heute noch Anwendung finden in der Begründung, wenn gesagt wird, so, also nach heutigem Verständnis war das ein Völkermord, der damals stattgefunden hat, aber man wendet das halt nicht nach damaligem Rechtsverständnis an und das erschwert es zusätzlich überhaupt das aufarbeiten und ahnden zu können. Und dann natürlich noch kombiniert mit dem, was eingangs von Christiane halt gesagt wurde, dass es, wir eben vor allen Dingen darüber reden, dass es mittlerweile die zweite und die dritte Generation ist, die vor allen Dingen diese Ansprüche erhebt.
Wenn wir zu dem, was ihr gerade ausgeführt habt, auch noch mal einen Schritt zurückgehen, fand ich auch das einen sehr interessanten Aspekt, zu fragen, was ist denn eigentlich der Rechtsstatus der Kolonisierten zur damaligen Zeit? Also das kann man sicher nicht vereinheitlichen, aber vielleicht könnt ihr dazu noch mal ausführen, wie hat denn der deutsche Staat zur Zeit der Kolonie geblickt auf die Ovaherero und Nama?
Ja, das lässt sich gar nicht so einfach beantworten tatsächlich. Nur die simpelste Antwort wäre jetzt vielleicht, die sind keine Rechtssubjekte gewesen. Aber gleichzeitig ist das so ein bisschen simplifizierend, weil also gemäß diesem rassistischen Weltverständnis sind die eben nicht gleich auf mit den Europäerinnen und das spiegelt sich im Rechtsverständnis. Aber gleichzeitig gibt es eben auch so Gegenbewegungen. Gleichzeitig gibt es eine Agency und eine politische und juristische Artikulation von den Kolonisierten, die Verträge schließen, die nach Deutschland reisen, um hier in Deutschland politische Verhandlungen voranzutreiben. Insofern muss man vielleicht aufpassen, dass man hier nicht auch wieder so ein koloniales Stereotyp reproduziert mit Blick auf das frühe 20. bzw. späte 19. Jahrhundert.
Also es ist auch gerade ziemlich spannend zu beobachten. Also die Frage kann auch deswegen nicht beantwortet werden, weil tatsächlich erst in jüngster Zeit sich tatsächlich auch so eine juristisch informierte Geschichtswissenschaft oder auch Juristinnen, die sich für Rechtsgeschichte interessieren, halt mit diesen Fragestellungen halt auch zunehmend auseinandersetzen. Also da muss sozusagen auch noch relativ viel sich beschäftigt werden mit der Quellenlage. Also da wird sich noch zeigen, inwiefern da halt auch noch mal so sehr viel andere Perspektiven vielleicht entwickelt werden können. Also es ist auf jeden Fall so, wie Christiane auch gesagt hat, man muss das schon auch als Machtkampf verstehen, ne? In dieser Entwicklung, also das Völkerrecht entwickelt sich und in diesem Zusammenhang nutzen natürlich auch, und da ist eben diese Handlungsmacht der Kolonisierten, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, denn durchaus, es werden Eingaben gemacht. Also es reisen eben Vertreterinnen auch aus dem damaligen Deutsch-Südwestafrika nach ins Deutsche Kaiserreich, um halt für ihre Sache dort einzutreten. Und das sind natürlich Sachen, die dann halt auch schnell verloren gehen. Aber es ist gleichzeitig eben ein Aushandeln, ein Machtkampf und ein Versuch, der da auch unternommen wird, dann seitens eben der Imperien, der Kolonialmächte, dann halt sozusagen ihr Rechtsverständnis auch durchzusetzen. Und das findet sich halt auch in diesen kolonialen Kontexten halt wieder. Und ich denke aber, dass da halt zukünftig die Forschung noch interessanter und vor allen Dingen auch so ein bisschen den Gegenstand komplexer darstellender Erkenntnisse halt entwickeln wird.
Blicken wir jetzt auf die Gegenwart beziehungsweise auf die zurückliegenden Jahrzehnte. Ihr beschäftigt euch in der Publikation ja vor allem dem Genozid an den Ovaherero und Nama in der damaligen deutschen Kolonie mit dem Namen Deutsch-Südwestafrika, heutiges Namibia, und den Ausgang nehmt ihr von einer Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes, die im Jahr 2021 veröffentlicht wurde und in der es den Satz gibt, aus dieser Erklärung lassen sich keine rechtlichen Ansprüche auf Entschädigung ableiten. Vielleicht könnt ihr noch mal ausführen, was war denn die Vorgeschichte dieser Pressemitteilung und welche Rolle spielt da vor allem auch der Kampf der Ovaherero und Nama selbst?
Ich glaube, ganz einfach lässt sich das halt formulieren. Also seit Namibia im Jahr 1990 unabhängig geworden ist von Südafrika, haben die Ovaherero und Nama eigentlich schon immer Entschädigung, also die Anerkennung des Völkermords gefordert, Entschädigungen dafür und eine Entschuldigung. Also und an diesen grundsätzlichen Forderungen hat sich eigentlich auch in den letzten Jahrzehnten nicht viel geändert. Und auch hier in der Auseinandersetzung ist es halt so, seit 2015 gab es halt einen Dialogprozess, der zwischen der deutschen und der namibischen Regierung stattgefunden hat. Allerdings ohne, dass diese Interessensverbände der Ovaherero und Nama mit in die Verhandlungen einbezogen werden. Und mit dieser Pressemitteilung, die du gerade angesprochen hast, sichert sich die Bundesregierung nochmal ganz deutlich ab. Also diese Reparationsforderungen, die sozusagen von den Vertreterinnen der Oberherero und Nama kommen, darauf wird nicht eingegangen werden. So, stattdessen bietet die Bundesregierung ja Entwicklungszusammenarbeit, also die Zahlung von Entwicklungsgeldern an, statt halt Entschädigungen für den Völkermord zu zahlen.
Also wir haben ja eine nationale Perspektive auch in der Publikation gewählt, aber diese Frage nach Entschädigungen hat natürlich eine internationale Dimension und auch dieser juristische Prozess hat auch eine internationale Dimension und die Frage der Entschädigung, da geht es natürlich auch ein Stück weit immer um die Frage, inwiefern wird hier ein Präzedenzfall geschaffen, der möglicherweise dann auch Vorbildcharakter haben könnte für andere Betroffene.
Und wenn wir die Formulierung Präzedenzfall wählen, dann sind wir ja bei einem sehr interessanten Bezug oder einer Verschränkung, einer historischen, die ihr auch erwähnt in eurem Text und die ich sehr wichtig finde, nämlich die, dass die Oberherero und Nama in ihrem Kampf um Entschädigungen oder Reparationen auch sehr stark darauf schauen, was passiert eigentlich im Kontext von NS-Verbrechen. Also die Sammelklagen in den USA von ehemaligen ZwangsarbeiterInnen im NS-Deutschland, die spielen da ja eine große Rolle. Vielleicht könnt ihr diese Verschränkung auch nochmal erläutern.
Was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist hierbei, und das sind zum einen die Gemeinsamkeiten an der Sache. Das Wichtige ist halt auch, was sozusagen die Opfer des Nationalsozialismus anbelangte, mussten die sich halt seit jeher immer dafür einsetzen, überhaupt Entschädigungen zu bekommen. Die Bundesregierung, also das, was auch sozusagen unter diesem Begriff von Wiedergutmachungspolitik, Entschädigungspolitik läuft, das versteht die Bundesregierung immer als freiwillige Zahlungen, die auch getroffen worden sind. Und das Wichtige ist eben auch in diesem Fall der NS-Zwangsarbeiterin, wenn man sich mal überlegt, wie lange das eigentlich dauert, ja, dass also die sind nicht entschädigt worden. Da gab es keine Anerkennung, keine Auseinandersetzung bis in die 90er Jahre hinein. Und auch die Zwangsarbeiterinnen sind nicht erfolgreich juristisch. Also auch sie erwirken ja nicht auf dem juristischen Wege die Zahlung von Entschädigungen, sondern es ist letztendlich ein politisches Instrument, was geschaffen wird mit der Einrichtung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Gleichzeitig sehen natürlich auch andere Gruppen, das ist wieder eben dieser Moment des Präzedenzfalles, das betrifft nicht nur die Oberherero und Nama, sondern eben auch, wie Christiane gesagt hat, so auch viele andere Gruppen sehen diese Möglichkeiten darüber, so Entschädigungen zu erwirken, indem halt juristische Verfahren als Mittel gewählt werden, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, um über das Thema ins Gespräch zu kommen, um Druck auszuüben, um irgendwie auch international Solidaritäten herzustellen. Und das ist halt hier die Möglichkeit, also wo die Oberherero und Nama halt Möglichkeiten sehen, nachdem halt in all den Jahren davor die Bundesregierung halt wirklich jedes Gesprächsangebot ausgeschlagen und verweigert hat, um überhaupt über diesen Völkermord ins Gespräch zu kommen. Also Ende der 90er muss man halt auch wissen, da spricht die Bundesregierung überhaupt noch nicht von Völkermord. Also der Begriff wird nicht verwendet, koloniale Verbrechen sind überhaupt nicht anerkannt. Und da ist das halt eine Möglichkeit, das sozusagen einfach öffentlich publik zu machen und eine Anerkennung auch des Völkermords zu erwirken. Und da werden diese Verbindungen dann hergestellt, da wird Bezug genommen dann einfach. So auch dieses Unternehmen der NS-Zwangsarbeiterinnen und Arbeiter.
Vielleicht könnte man noch erwähnen, dass es natürlich dieser Referenz war am Holocaust und Nationalsozialismus, bietet einerseits ganz viel diskursiven Spielraum und Möglichkeiten, sich auch in dieser Erinnerungspolitik zu verorten. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch ein Problem, ne, mit Blick auf Singularität des Holocaust und der durchaus heiß diskutierten Frage, inwiefern man hier Vergleiche ziehen darf, inwiefern es Kontinuitäten gibt, ob das überhaupt sozusagen auch zulässig ist, sich hier zu vergleichen mit den Opfern des Nationalsozialismus.
Also das Verfahren Ende der 90er, was jetzt gerade von dir angesprochen wurde, das ist halt so, dass halt sozusagen diese Vergleiche, ne, dieses sich in Beziehung setzen zum Nationalsozialismus, zum Holocaust oder auch zu den Aufarbeitungsmechanismen, die dafür gewählt worden sind, also dass sich da die Bundesregierung halt ganz klar abgrenzt und sagt, das ist was Singuläres, was Einzigartiges, was in Bezug auf den Nationalsozialismus und den Holocaust gemacht wird. Und da können keine Vergleiche hergestellt werden. Ich meine, auch von politischer Seite gibt es bis heute noch keine Veränderungen. Gleichzeitig ist aber eben diese Bezugnahme auf das Erinnern an den Nationalsozialismus, an den Holocaust, ist halt gleichzeitig eben ein Referenzrahmen, der das überhaupt möglich macht, über koloniale Gewalt ins Gespräch zu kommen, also gerade in Deutschland. Und diese Veränderungen sieht man halt im Zeitverlauf, ne? Also dass es mittlerweile auch ist, so dieses positive Verständnis von die Bundesregierung und Deutschland hat halt den Nationalsozialismus aufgearbeitet und ist dafür auch Vorbild in einem internationalen Vergleich. Das wird dann halt auch angezogen als Beispiel, wie man halt im Prinzip auch mit kolonialer Gewalt umgehen muss und koloniale Massenverbrechen aufarbeiten muss. Aber das ist eben sehr auf dieser, das ist dann halt sehr, sehr stark, wenn es um dieses Andocken an, was sind Erinnerungspraktiken, wie kann Versöhnung ablaufen, wie müssen Entschädigungen gezahlt werden. Also da werden halt solche Verknüpfungen eben hergestellt. Und es muss natürlich auch, wie gesagt, wenn das es halt ein Bundesentschädigungsgesetz für Opfer des Nationalsozialismus gibt, das hat tatsächlich auch eine, naja, schon eine Vorbildwirkung auch für andere Länder. Also darauf wird immer wieder Bezug genommen, dass das halt als ein einzigartiges Vorgehen gewesen ist. Wie gut es geglückt ist, ist nochmal dahingestellt, ne? Das muss man eben auch dazu sagen. Also wie gesagt, die NS-Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sind halt ausgenommen gewesen davon, ne? Also deswegen haben sie ja Ende der 90er auch dieses Mittel der Klage gewählt.
Ja, und eine weitere Assoziation, die gar nicht heißen soll, dass Dinge nebeneinander gestellt werden als gleichwertig. Eine weitere Assoziation, die ich beim Lesen eures Textes hatte, war die von der Frage von Prozessen, also einer juristischen, staatlich getragenen Aufarbeitung von Rechtsterrorismus in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren. Also die Frage von, es gibt keinen Gerichtsprozess für die Hinterbliebenen, für die Betroffenen des Anschlags in Hanau. Es gab den Prozess zum Anschlag in Halle 2019 und auch der, würde ich sagen, also ihr habt es ja schon einmal angesprochen, war weitaus mehr als die Frage, wie wird dieser Täter verurteilt, sondern es war eben eine Öffentlichkeit, eine Möglichkeit, sichtbar zu machen. Rundherum gab es viel Aktivismus und deswegen würde ich euch gerne nochmal fragen, ja, aus eurer Beschäftigung heraus, was ist denn der Gerichtssaal oder ja der Versuch, in den Gerichtssaal überhaupt erst zu kommen.
Ich glaube, wir haben das im Text als Bühne auch bezeichnet, ne? Aber trotzdem ist es natürlich ein exklusiver und oft ja auch hermetisch abgeschlossener Raum. Ich glaube, dass deine Profession, Journalistinnen, neben den Juristinnen, da ja eine ganz wichtige Aufgabe, um solche Prozesse, um solche juristischen Verfahren in die Öffentlichkeit zu transportieren und sie zu diskutieren.
Ja, und ich meine, solche Verfahren sind natürlich trotzdem wichtig und das ist ja auch der Ausgangspunkt bei unserem Text gewesen, ist ja sozusagen, dass auch die Gesetzgebungen, wie sie entstehen, ne, dass die eben sozusagen ja historisch betrachtet werden müssen. Ne? Also in diesem Entstehungsprozess, was die Grundlagen sind, auch die normativen Grundlagen, die Machtverhältnisse, die sich dann auch über Gesetzgebungsprozesse einfach ausdrücken. Und in dem Moment, wo Prozesse stattfinden, bedeutet das natürlich auch immer wieder ein Rückwirken auf das Rechtssystem selber, ne? Also eine Möglichkeit auch in Frage zu stellen, wie vielleicht Gesetzgebung abläuft, ne? Also ist das Recht, ne? Weil Recht ist ja nicht gleich Gerechtigkeit, diese Frage auch nochmal aufzuwerfen. Hat sozusagen das Recht, wie es gerade sozusagen praktiziert wird, ne? Genügt es halt bestimmten Ansprüchen von Gerechtigkeit, um halt eben Verbrechen der Vergangenheit irgendwie auch aufzuarbeiten, sichtbar zu machen und da vielleicht bestimmte Mittel zu schaffen. Also das sind alles Fragen, die wir jetzt natürlich nicht so beantworten können. Das machen dann halt die Juristinnen auch. Aber ich denke, da liegen halt auch nochmal so Chancen und Möglichkeiten. Und den Bezugpunkt, den du gerade hergestellt hast zum Rechtsterrorismus, finde ich sehr spannend. Das lässt sich gerade momentan noch gar nicht absehen, was da passiert. Aber es wäre natürlich die Hoffnung zu stellen, dass eben durch die Hoffnung zu äußern, dass halt aufgrund des Aktivismus, der stattgefunden hat, aufgrund der juristischen Aufarbeitung eventuell auch, dass sich da halt auch langfristig eine Transformation in der Gesellschaft stattfindet, um halt vor allen Dingen auch, weil ja Rechtsterrorismus ja auch durchaus eine Geschichte hat, ne? Und das dann halt auch sozusagen zu einem Bestandteil des, ja, deutscher Geschichte irgendwie auch zu machen, weil oft ist es ja so dieses völlige Ignorieren von rechter Gewalt und welche Rolle das halt schon immer gespielt hat in Deutschland, wenn es halt um Gewalt gegen migrantisierte und rassifizierte Menschen halt geht.
Zu Ende eures Textes zitiert ihr die Aktivistin und stellvertretende Vorsitzende des Technical Committee on the Nama Genocide der Nama Traditional Leaders Association, Sima Lulpat. Und diese Äußerung, die ihr zitiert, ist vom Dezember 2023. Also eigentlich selbstverständlich, aber AktivistInnen der Ovaherero und Nama äußern sich weiterhin und sie versuchen auch weiterhin auf dem juristischen Weg ihre Forderungen einzuklagen, wenn man jetzt diesen Begriff, diesen juristischen auch nochmal nutzt. Vielleicht könnt ihr sagen, was ist denn der aktuelle Stand diesbezüglich des Kampfes der Ovaherero und Nama?
Also momentan gibt es ja ein Verfahren, was halt in Namibia anhängig ist, in Windhoek. Da geht es halt konkret darum, dass halt diese gemeinsame Erklärung, die zwischen Deutschland und Namibia geschlossen werden soll, in der eben unter anderem festgelegt werden soll, dass es eben keine Reparationen geben wird, sondern Entwicklungshilfe gezahlt wird, dass es zwar eine Entschuldigung gibt, aber eben der Völkermord sozusagen nur aus einer moralisch-historischen Verantwortung heraus interpretiert und verstanden wird, also dass es sozusagen keine völkerrechtliche Anerkennung des Genozids gibt, dass eben diese Erklärung nicht unterzeichnet wird. Ne? Also das wird sozusagen von namibischen Gerichten gerade verhandelt. Soweit ich weiß, ist da noch kein Urteilsspruch erfolgt. Und aus diesem Grund ist da gerade so ein bisschen, also es ist halt abwarten. Ne? Also es wird natürlich weiterhin thematisiert und Druck gemacht, aber sozusagen auf der Regierungsebene passiert da jetzt gerade nicht so viel. Dann kommt natürlich noch Deutschland mit jetzt Neuwahlen und Regierungskrise und diesen ganzen Sachen, hat das auch dazu geführt, dass es da einfach zu Verzögerungen kommt oder dass halt auch einfach das Thema nicht auf die Agenda gesetzt wird. Ich weiß aber gerade tatsächlich, dass gerade auch Vertreterinnen der Ovaherero und Nama, die sind auch in Deutschland angekommen gerade. Also die sind jetzt aktuell auch hier in Leipzig tatsächlich und arbeiten ja sozusagen oder setzen sich halt noch für viele andere Themen ein, um dem Thema Sichtbarkeit zu verschaffen. Und deswegen, also da passiert natürlich weiterhin ziemlich viel, aber was jetzt konkret auf diese Klagevorhaben und diese gemeinsame Erklärung, da ist gerade nicht so viel an Bewegung zu sehen. Also es kann eventuell sowas wie Nachverhandlungen geben über diese gemeinsame Erklärung, aber wie sozusagen das dann ausgestaltet ist, also da habe ich jetzt zumindest keine Kenntnis zu.
Das bringt vielleicht auch die Künstlerin ganz gut auf den Punkt, die oder ins Bild, die die Publikation begleitet hat, Tutua Vishua Betty Katu, die ja diesen Text gleichberechtigt kommentiert bzw. flankiert und die Zeichnungen von ihr, die heißen We Are Still Waiting. Und ich glaube, genau das ist es, ist so ein beharrendes Warten darauf, dass die Dinge wieder in einen Prozess kommen, also dass der Prozess weitergeführt wird.
Juristische Aufarbeitung des Genozids an den Ovaherero und Nama. Das war ein Beitrag von Radio Korax Halle. Ihr hörtet ihn in Fokus International bei Radio Dreieckland. Musik.